Two Pigeons and the Puck Podcast, Jerks und Zens, die man im Logo vielleicht auch erkennt.
Aber eine Meinung zu allem, ich glaube, das ist so ziemlich die Definition von einer Pigeon. Pigeons don't do research.
Guy und Guy halt, man kennt ihn nicht.
Es ist einfach das Spiel Dumm und Dümmer und du musst einfach den Dümmer am Telefon haben.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Episode vom Two Pigeons and the Puck Podcast. Mit mir ist wie jede Woche der Dave.
Hallo zusammen.
Und ich bin der Danilo. Und wir sind bei der Episode 104 angelangt. Eine weitere Woche haben wir hinter uns gebracht. Letzte Woche, ich hoffe, ihr habt das Interview doch noch können geniessen. Angeblich ist es gar nicht, der Ton gar nicht so schlimm gewesen.
Aber nicht schlimmer als sonst.
Das stimmt.
Sehr ein frecher Kommentar gewesen.
Wir sitzen uns wieder gegenüber, können uns romantisch in die Augen schauen.
Die Phrase, die wirst, das wird ein fester Bestandteil von deinem Intro werden, oder?
Das ist so. Es ist auch sehr verwirrend. Da bin ich viel zu schnell abgelenkt.
Sorry,
kann ich nicht dafür strahlend blauen Augen. So, bevor es jetzt zu komisch wird.
Haben wir den Punkt noch nie erreicht.
Werden wir nie erreichen. So, was haben wir heute so ein bisschen geplant?
Es hat wieder mal viele Listener-Questions gegeben, das ist
ja,
sehr gut.
Ja, schön. Wir sind immer gerne im Austausch mit unseren Zuhörern. Und ja, ihr schreibt auch sehr häufig, das freut uns natürlich. Vor allem haben wir einen... Der geschrieben, kommt glaube ich aus dem Fricktal, wenn es mir recht ist, hat er geschrieben. Der verfolgt meine Karriere. Meine Karriere. Und hat noch irgendwie geschrieben, ja, trotzdem Danilo seinem ersten Goal hat es leider nicht für den ersten Sieg in der Saison gereicht. Yep.
Was war es für ein Goal gewesen? Hast du irgendwie Empty Netter oder?
Nein, ein verdeckter Schuss gesehen. Schwach wie eh und je, das ist aber meine Technik. Weißt du, ja. Der Goalie geht eben mit der Fanghand schon nach, denkt, es kommt ein Sauhammer und dann fliegt es unter dem Fanghand schon durch. Das ist so meine Technik.
Change-up würde man dann im Baseball sagen. Ich glaube, wenn der Pitch längsamer schießt, ist, als er erwartet wird.
Genau. Das ist erstaunlich erfolgreich immer wieder. Aber ja, natürlich, wir warten auf unseren ersten Sieg. Aber wir haben jetzt immerhin mal unter 10 Goal kassiert von dem.
Eben, Baby Steps.
Aber Spass macht es trotzdem.
Aber in dem Fall hast Spiel, du, ja. Das ist in dem Fall dein Nummer 1 Fan. Und zwar nicht nur, weil er der Größte, sondern auch einer der wenigen ist, der aktiv deine Karriere so durchmittelt
hat. Ja, ich weiß nicht, wie schockiert das war, als man die Resultate gesehen
hat. Ich glaube, dieses Jahr habe ich noch keinen Match gesehen spielen. Letztes Jahr bin ich einer schauen.
Das stimmt. Morgen, ja, könntest du schauen. Margarete. Ah, 17 Uhr.
Dann hat glaube ich etwas.
Vielleicht wird es unser erster Sieg in der Saison. Wer weiß.
Wir werden es erfahren.
Aber da muss ich noch sagen: Entschuldigung, wenn ich weiß, es interessiert sich niemand für Viertliga Eishockey. Ja. Aber wir sind die einzige richtige Viertligamannschaft in dieser Gruppe. Die anderen. Weißt du, die Spieler halt so Spieler, die früher in der Erstliga gespielt haben, Zweitliga und jetzt einfach wir keine Lust haben, halt einen riesen Aufwand zu betreiben. Mhm. Und dann ist halt uns, wo ich meine, wir haben ein Durchschnittsalter von, nein, jetzt sind wir recht viele, die über 40 sind und nie irgendwer hochgespielt hat. Einer spielt seit 4 Jahren Eishockey, ist vom Uni-Hockey gekommen. Halt einfach Viertliga. Und ja, da können wir amigs recht unterreden, wenn dann so gegen ehemalige Erstligaspieler spielst, dann musst du nicht etwas.
Jo. Ja, ist immer schwierig. Ich finde es so, in Teams, wo nicht die Ambition im Vordergrund steht, muss sehr viel zwischenmenschlich dann passen. Einfach yeah. Damit du genau mit so Situationen dann trotzdem einfach eine coole Saison hast. Scheißegal, was passiert. Und wenn das passt, dann passt es. Und wenn es nicht passt, dann wäre ich der Erste, der einfach nur ein Jahr das macht und dann nachher findet, okay, das habe ich gesehen.
Also bei uns ist wirklich, wir bleiben nach dem Training noch, nach dem Match, bleiben sie noch dort, trinken noch etwas zusammen.
Ja.
Wir gehen jetzt auch, wir haben schon einen Abschluss groß geplant. Wir haben einen Tessiner in der Mannschaft, zwei Tessiner in der Mannschaft und wir gehen alle zusammen nach Ambri.
Oh.
Saisonabschluss, Match schauen, Risotto essen. Nein, ist cool.
Sehr
so,
gut.
So habe ich das gern. Also sehr mit Siegen wäre natürlich noch besser. Ja, ich würde sagen, wir kommen zu unseren Pigeons. Mhm. Und ich habe mir jetzt das Recht rausgenommen, zwei Pigeons vorzuschlagen, weil ich bin über New York Islanders gestolpert und sind mir gerade zwei Pigeons entgegengeflogen.
Okay.
Der erste war der Kyle Clutterbuck. Mhm. Mit dem Cal Clutterbuck.
Ich hätte es nicht gemerkt.
Nicht Kyle, Cal. Cal Clutterbuck mit dem grossartigsten Hockey-Namen, den ich je gehört habe.
Also und erstens einmal. Grossartige Schnauze, oder?
Und der grossartige Schnauze natürlich. Der hat zwar, glaube ich, mittlerweile wieder abgeschnitten.
Wegen Lou?
Das weiß ich nicht. Einfach nicht. Nein, ja, stimmt.
Er kennt nicht.
Ja. Nein, und er ist mittlerweile 36. Und er ist 2006 drafted worden, in der dritten Runde. Und ist seit 2007 in der NHL. Mhm. Und ich weiß nicht, wer ihn nicht kennt. Vom Spielstil her, er ist ein typischer Grinder, wo viel Hits, er hat die Liga meistens mit Hits angeführt. Ich glaube, mit neben noch einem anderen New York Islanders Spieler, Matt Martin.
Ja.
Genau, die zwei sind da auch immer vorne gewesen. Ich finde einfach beeindruckend, wie lange dass er sich in der Liga hält. Für das, dass er eigentlich, er ist kein, irgendwie, er hat seine Offensive Production, also da irgendwie das Highlight sind seine 19 Goal in der 2010-2011 Saison
das mit dem Minnesota Wild. 13 Jahre her.
Das ist 13 Jahre
her. Ja, das musst, ja.
Er hat lange bei Minnesota gespielt, ist dann 2012-13 ist er zu den Islanders gewechselt. Ich weiß es nicht mehr, ob in einem Trade oder in einem Free Agent.
Das weiß er auch nicht mehr.
Das weiß er auch nicht mehr, aber seither ist er bei den New York Islanders und dort der Assistant Captain. Ja, ich finde es einfach, ich finde es wirklich beeindruckend, so eine Karriere anzulegen, mit dieser Rolle so lange zu spielen und
schon
immer das Vertrauen zu bekommen.
Ja, aber du brauchst auch die Leute, die immer noch das Hockey sehen wollen, oder?
Ist so, ja.
Also ich glaube nicht, dass er jetzt einfach per se in jedem Team den Platz hätte, wahrscheinlich. Mm. Aber wenn du natürlich die Geschichte hast in der Mannschaft, Leadership, du hast es auch auf dem Trikot und du hast einen GM, der diesen Stil von Hockey will, als Teil von seiner Mannschaft, dann, ja, dann hast du da dir natürlich deine Nische geschaffen und deinen Platz gesichert und das macht er in dem Fall sehr, sehr gut.
Das stimmt natürlich. Ja, ein zweiter Pigeon in dieser Mannschaft war für mich der Matthew Barzal. Auch ein good Pigeon. Er hat momentan einen Hotstreak von 11 Punkten in den letzten 4 Spielen. Abartig. Er sagt, gerade das letzte Spiel gegen Columbus Blue Jackets hat er mit 2 Goal und 2 Assist 4 Punkte gemacht. Dann hat er kurz vorne gegen Carolina Hurricanes hat er ein Goal, 3 Assists gemacht, auch 4 Punkte. Ja, also gerade richtig explodiert in der letzten Zeit. Und ja,
das aber ist schon ein bisschen eine Lifeline für die Islanders. Ich meine, es sind ja überhaupt kein Highscoring-Team.
Ja, also eben ganz da, grundsätzlich. Ja, ist sehr verwunderlich.
Ich meine, du hast jetzt, er ist Topscorer von dieser Mannschaft. Und dann kommt der Bo Horvat, der das Islanders-Game noch nicht ganz hat, wo sein Scoring-Touch von Vancouver noch ein bisschen im Blut hat. Und dann kommt schon der Rest der Verteidiger, dann kommt der Noah Dobson. Gut, ich meine, als Verteidiger mit 23 Punkten dort stehen nach den 25 Match, das ist natürlich eine Leistung. Aber Islanders-Hockey, ich weiß nicht.
Mm.
Ich meine, zugeben, das ist jetzt wirklich wieder mal pitchenmässig. Ich treffe die Aussage, ohne dass ich dieses Jahr jetzt schon ein Islanders-Match wirklich geschaut habe. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass mich ein Match von den Islanders irgendwie aus dem Sitz reißt oder dass ich da irgendwie mit Wimpern zucke oder Emotionen führen komme. Ich glaube, das ist wirklich einfach. Boah. Schon relativ langweilig.
Ja, langweilig, aber mehr oder weniger erfolgreich.
Ja, ja, ja.
Also sie sind Dritte in der Metropolitan. Und das ist Du hast doch so Kaliber wie die New York Rangers.
Washington Capitals, wo alle gesagt haben, die sind stark. Nein.
Und Philadelphia Flyers natürlich nicht zu vergessen.
Mit denen haben auch alle
zweiten gerechnet. Platz.
Metro, da kommt keiner draus mit der Metro. Genau, gut. Werden wir schauen, die Islanders. Ich glaube, Regular Seasons haben sie ja ein paar gute gehabt in den letzten Jahren. Playoffs, das ist, glaube ich, schon ein bisschen länger her, dass sie dort wirklich Strick verrissen haben.
Mm.
Von dem her mal im Auge behalten, aber sicher ist der Matthew Barzal dort ein wichtiger Teil, wenn es irgendwie soll, vorwärts gehen. Gerade auch eben Offensiv-Production und so weiter. Deine Good Pitchen, ja. Ich habe eine ausgesucht, die neu...
Ja, die ich dir geschickt habe.
Hast du mir das geschickt? Nein, was hast du mir geschickt?
Ich habe dir jemanden, der besser als der Wayne Gretzky ist.
Ah, stimmt, stimmt. Du hast mir irgendwie ein Stat oder irgendeine Grafik geschickt vom Simon Nemetz. Und zwar hat er in seinem ersten Spiel halt gerade 2 Assists gehabt. Und das hat dann nachher seine Projection für seine Karriere oder so. Ich weiß nicht, wo du das
Point hast. Point per Game, glaube ich, ist es in der ganzen NHL.
Ja. Nach einem Match ist das natürlich wahnsinnig aussagekräftig, aber er hat gut angeknüpft daran. Er hat jetzt schon 3 Matches gehabt. Hat unter anderem jetzt gerade am Freitag gegen Seattle Kraken den 2-2-1-Siegtreffer geschossen, wenn es mir recht ist, oder das 1-0, ich weiß nicht genau, welcher von diesen zwei. Und hat jetzt 3 Matches gemacht und hat schon sehr viel Vertrauen bekommen. Hat zwischen knapp 20 und gut 22 Minuten Eiszeit gesehen in jedem von diesen Matchen. Hat schon Powerplay-Zeit gesehen in seinem ersten Spiel. Nachher hat man Luke Hughes bei New Jersey ins Powerplay wieder zurückgezogen und hat dann nachher aber im Simon Nemetz eigentlich das Vertrauen im Boxplay gegeben. Und das ist eigentlich wunderbar aufgegangen bis jetzt. Also, was mir aufgefallen ist, ich habe ein bisschen reinschauen, weil der eine Jersey-Match, der ist wirklich irgendwie am Morgen um 6 Uhr, ist dann noch gelaufen und dann bin ich halt schon unterwegs gewesen. Und er ist so einer, mich erinnert er so ein bisschen einfach an einen Carlson. So ein bisschen, dem ist es egal, dass der auf dem Roster als Verteidiger aufgelistet ist. Wenn der sieht, es gibt eine Lücke vorne, dann fährt er dort rein und seine Kollegen finden ihn auch. Also auch das Goal, das er schießt, da löst er sich von der blauen Linie oben ab und im höheren Slot fährt er zumindest in den Kuchen rein. Aber weil einfach seine Flügel, der Flügel, der ihn sollte decken, schaut ihn halt nicht an, weil er das Gefühl hat, okay, Böck ist hinter dem Goal, ich schaue hinter das Goal, mein Verteidiger, den ich muss haben, der bleibt oben an der blauen Linie. Der Simon Nemetz, der checkt das halt dann einfach und fährt runter, wird angespielt im Slot und schießt direkt rein. Macht das Goal. Und das ist einfach ein Selbstvertrauen, das ich absolut geil finde an dieser Generation von Verteidigern. Ich glaube, gerade mit dem Luke Hughes zum Beispiel haben wir da nochmal einen anderen, der auch genau die Mentalität bringt. Und ja, auch bei den Forwards einfach so ein bisschen, ich weiß nicht, die NHL verliert ein bisschen von dieser Verstiffung, was gehört sich, wie muss man spielen und dass man dann so ein bisschen seine eigenen Stärken zurücknimmt zugunsten von einfach dem vordefinierten Spielstil, den einfach alle Coaches und GMs wollen sehen. Und man kommt ein bisschen mehr zu einfach, hey, was sind deine Stärken, wie können wir die ausnutzen? Und das ist extrem wertvoll. Also das macht viel mehr Spass zum Zuschauen. Wenn du einen Carlson hast, der einfach, ja, hey, komm, mach. Oder wenn du einen Simon Nemetz hast, der so viel Vertrauen von Anfang an bekommt, der hat natürlich auch extrem viel Skill. Also das kannst du nicht machen, wenn du das nicht kannst. Aber ja, du musst trotzdem noch irgendwie ein Setting haben, wo du dazu ermuntert wirst, wo du das Vertrauen weiterhin bekommst, weil er wird auch Fehler machen und er hat wahrscheinlich auch schon Fehler gemacht. Und trotzdem, also ich finde es extrem cool, zum sehen. Und er ist jetzt ein gutes Beispiel dafür. Einfach, wenn du mit viel Selbstvertrauen in die Liga kommst und dein Skillset so aussieht wie bei ihm und bei Connor Bedard, was der macht mit Chicago und so weiter. Das ist einfach crazy, was das für die Liga für Möglichkeiten gibt, um Teams einfach auch viel attraktiver zu machen, sofort. Weil das sind ja dann auch Spieler bei Teams, die sonst amix jetzt nicht weiß ich, wie interessant schon sind. New Jersey ist ein bisschen eine Ausnahme da. New Jersey ist schon sehr gut gesehen und hat sehr viele coole Spiele zum Zuschauen. Aber jetzt zum Beispiel bei Chicago, das ist eine Connor Bedard Show. Und das geht, weil sein Spielstil in der NHL auch zugelassen ist. Es ist viel mehr richtig offensiv ausgelegt, was die Regeln angeht. Ich meine, früher hättest du doch einen Football-Tackles machen und dann wäre der Bedard, weil er hat keine Karriere gemacht. Der wäre gehabt worden. Dann wäre irgendwie der Stock aus den Fingern geschlagen worden. Der wäre kaputt gegangen. Und jetzt hast du halt eben den Skill, der auch ein bisschen durch die Regeln und der gewünschte Spielstil auch begünstigt wird.
Ja. Ja, der Wert wird auf die Offensive gelegt. Also wenn du willst, ja, die beste Defensive ist der Angriff, oder?
Ja.
Aber nur kurz zu vielleicht ein kleinen Exkurs. So von wegen Spielerrolle, fixe Spielerrolle. Mhm. Ich finde, im Hockey ist das ja noch viel offener. Also ich glaube, weil es halt so ein schneller Sport ist, dass du auf Teil schnell mal vorne bist und so. Aber ich finde, jetzt vielleicht eine Parallele zum Fußball, was aus meiner Erfahrung sehr viel fixer ist. Dort hast du nicht so die Rotationen.
Ja.
Aber auch dort zum Beispiel Fluminense, sagt ihr das etwas?
Das ist ein brasilianischer Fußballclub.
Genau, ein brasilianischer Fußballclub, der recht revolutionär mit dem Trainer schafft jetzt, Fernando Diniz.
Okay.
Und zwar haben sie eigentlich das Konzept, es sieht sehr komisch aus. Es ist sehr aufs Individuum bezogen. Also jeder kann eigentlich so ein bisschen, es sind ja eigentlich immer zwischen, es ist nicht eine grosse Taktik, sondern es sind eigentlich immer die einzelnen Spieler, die zwischen ihnen so, also so kleine Spielzüge stattfinden.
Ja, ja.
Aber so ist eigentlich, entscheidet jeder individuell. Das heisst, auch der Innenverteidiger ist dann einfach plötzlich mal, weiss nicht, auf dem rechten Flügel vorne. Aber es ist wie sehr aufs Individuum bezogen und sehr, weiss nicht, brasilianisch, glaube ich auch.
Mhm.
Weil sie können wie ihre Stärken halt einbringen. Von dem her, und sie sind relativ erfolgreich gesehen letzte Saison, jetzt sind sie auch siebte, aber einfach so nur vom Konzept her, ich glaube, es braucht amix Mut, um eben vielleicht deinen Spielern auch ein bisschen frei rumzulassen und die Stärken halt wirklich führen zu holen.
Ja.
Und dementsprechend dich vielleicht amix ein bisschen zurücknehmen und das Konzept so anzupassen. Und das geht eben im Hockey vielleicht ein bisschen einfacher als jetzt im Fußball.
Ja.
Aber ja.
Ja, also wenn wir da schon so ein bisschen off the rails gehen und so weiter. Diese Woche habe ich auf Netflix eine Serie, habe ich zwei Folgen geschaut von einer Serie, irgendwie Untold Stories oder Untold Truth oder irgendetwas. Das eine von denen war auch dort gesehen bei den Danbury Trashers.
Ja.
Und, aber innerhalb von dieser Serie haben sie auch noch andere Sachen gemacht. Und eins war ein Wettskandal von einem NBA-Schiedsrichter, der ziemlich direkt auch in Match in der NBA.
Das weiß ich noch, ja.
Eingriffen hat, respektive...
Die Sacramento Kings haben verloren, Vlade Divac.
Ja, ja, sie haben auf jeden Fall viel Geld verdient und so weiter. Und, aber was mir dort so ein bisschen geblieben ist, wie die persönlichen Beziehungen zwischen Schiedsrichtern in der NBA und Coaches und Spielern, was die für eine Dynamik ins Schiedsrichterwesen reinbringen. Und das ist, ich meine, da bin ich jetzt nicht irgendwie da der Tim Donahue oder wie er heisst, der, der wirklich einfach dann verurteilt worden ist, auch, sondern auch alle anderen Schiedsrichter, die dort erwähnt werden. Und ich meine, der Schiedsrichter, ich glaube, Tim oder so heisst er, der hat viel mit seinen Kollegen geredet, die Match pfeifen. Und dann haben die gesagt, so, ja, der Trainer, der habe ich voll auf dem Kicker und weiss ich was. Und dann nachher hat er einfach gewusst, ja, okay, gut, der Match, der wird einfach wahrscheinlich so und so pfiffen. Er hat kommuniziert mit seinem Mob, den er im Hintergrund hatte, und gesagt, ja, LA, die Lakers, die gewinnen den Match, weil der Schiedsrichter hat es auf einen anderen Trainer abgesehen.
Mm.
Und das hat dann eine rechte Erfolgsquote gehabt. Und wenn ich dann nachher so an die NHL denke, wie viel da so mit, ja, und der Spieler hat den Ruf, und irgendwie dem Trainer und irgendwie, keine Ahnung, der hat zum Schiedsrichter mal das gesagt. Gewisse können sich alles erlauben, gewisse werden bei jedem Face-Off rausgeschossen, andere können beim Face-Off praktisch irgendwie schon so beschissen, dass sie es gewinnen, bevor irgendwie der andere überhaupt angestanden ist. Also, es wirft dann schon gewisse Fragen auf. Und wenn du dann nachher noch einen hast, der schwierig war, wie der Tim Peel, der ja müssen gehen, nachdem er ein bisschen verwünscht worden ist, ich glaube, er hat was er irgendwie Nashville-Match pfiffen und dann hat er irgendwie gefunden, so, ja, Jungs, jetzt den nächsten müssen wir gegen Nashville pfiffen, weil jetzt haben wir zweimal irgendwie für Jersey ein Powerplay gegeben oder was auch immer. Und das ist ihm dann zum Verhängnis geworden, aber grundsätzlich ist er einfach verwünscht worden dabei und wahrscheinlich einer von vielen.
Es spielt sicher eine Rolle. Ich würde da noch sagen, dass Basketball ist sehr skillbasiert. Also es ist relativ predictable dann auch, mhm. was passiert. Ich finde, also im Hockey ist
das
der Faktor Zufall yeah. so viel grösser. Von dem her, klar, du kannst steuern mit Power. Ich meine, eben, ich würde gerne mal wissen, wie viel Goal oder wie groß der Anteil von
Powerplay Goal
yeah, oder Powerplay Goal ist an der Gesamthaft von der Goal. Also, ja. Das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal
wahrscheinlich könnte man es, wenn jemand weiss, wenn jemand uns einen Link kann schicken dazu.
Oder vielleicht geil. Unseren eigenen Podcast nochmal verlinken, weil wir es irgendwann mal erwähnt haben.
Das könnte auch sein.
Nein, aber eben. Jo, von dem habe ich gesehen, es bei der Strophe zum Beispiel, wenn du dich das Spiel jo, durch Powerplays entschieden werden, dann haben die Schiris natürlich schon noch recht Einfluss. Aber auch dort sind 30% von den Powerplays, die verwertet werden.
Ja, anyway. Aber Tim Peel natürlich für mich dann gerade in den Sinn gekommen, weil er auch sehr aktiv ist, immer noch jetzt auf Twitter und dann weiss ich, was für Zeugs rauslässt und so. Und dann kannst du es einfach so gut vorstellen, wie viel subjektive Meinung in die Match reingeflossen ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Tim Peel der Einzige ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass alle gleich sind und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass alle das irgendwie mega bewusst machen.
Ja.
Aber also jo. Die das gesehen haben mit der NBA und so weiter,
Ich weiß noch, ja. Das ist die LA Lakers sind dort im Finale gesehen gegen die Sacramento Kings und es war ein Skandal gewesen. Ja, wie dort Pfiffer worden ist.
Okay.
Also es ist damals schon, man hat sich
ja,
tödlich aufgeregt.
Was da läuft.
Bis jetzt sagen die Sacramento Kings
ja.
und der Vlade Divac, dort ist in eine
Championship worden.
Gestohlen worden.
Ja.
Ja, kommen wir vielleicht von der einen Pigeon, Bad Pigeon, zur nächsten Bad Pigeon, Corey Perry. Ja, hat ja unterschrieben bei den Chicago Blackhawks im Sommer, hat dort eigentlich gut angefangen, ist jetzt aber zuerst suspendiert worden und dann der Vertrag aufgekündigt worden. Ja, es sind...
Aufgekündigt? Das ist,
aufgekündigt worden.
Kann man das sagen?
Ich weiß.
Aufgelöst, gekündigt.
Aufgelöst.
Aber jetzt kann man es sagen.
wir haben es jetzt ins Vokabular
sehr aufgenommen. Sehr gut. ich bin schon mehrmals daneben gelegen in Sachen Deutsch auf dem Podcast von dem her. Ich behaupte nicht, dass ich recht habe.
Ja, es ist jetzt... es haben verschiedene Gerüchte umgegangen,
ja.
wieso.
Ja.
Also was man sicher ausschließen kann, hat nicht mit dem Mut von Bedard angefangen.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr geschmackloser Witz gewesen, wo man sich nicht gelacht haben darüber.
Niemals. Niemals. Das bin ich einfach zu gross. Zu gross und zu erwachsen. Nein.
Genau.
Also ich glaube, der Grund, wieso dass das halt einfach nicht mehr rausgekommen ist, ist, dass es wahrscheinlich irgendwelche halt Legalitäten dahinter hat. Es ist genug ernst auf jeden Fall, dass ein Vertrag aufgelöst wird. Es ist auch klar, dass keine strafrechtliche Verfolgung oder Aufklärung stattfindet. Einmal bisher weiß man von nichts. Und die Blackhawks haben das, glaube ich, auch so kommuniziert, dass das nicht der Fall ist.
Das darum, ist schon mal gut. Also,
das ist insofern schon mal gut, dass es einfach den Kodex von den Blackhawks in dem Sinn gebrochen hat. Das, es wird etwas Ernstes sein. Weil ich meine, einfach mal, wenn du spät an ein Meeting kommst oder ich glaube auch, wenn du antrunken noch irgendwie an einen Match kommst, ja gut, ja, vielleicht ist das gerade ein bisschen krass. Aber du kannst schon nicht, kleine Sachen führen schon nicht gerade zu einer Vertragsauflösung.
Aber ich glaube halt, gerade bei... Also ich bin in einer Franchise wie Chicago, wo jetzt einfach eine absolute Nulltoleranz ist, aufgrund von der Geschichte, also zu Recht aufgrund von ihrer Geschichte, dass sie jetzt einfach keine Bad News können brauchen und dass jetzt
keine Bad News können brauchen, aber im Unterschied zu früher anders damit umgegangen sind.
Ja, genau.
Wir haben früher keine brauchen und einfach alles unter den Teppich.
Ja.
Und jetzt hast du gesagt, hey, look, okay, es wird geregelt, also es wird sicher irgendein rechtliches Nullspiel zwischen den Blackhawks und dem Corey Perry haben.
Mhm.
Weil da ist halt der Vertrag, der einfach ausgelöst worden ist. Wenn der Perry irgendwie das Gefühl hat, etwas ist nicht ganz korrekt und so, dann werden die sich noch treffen vor Gericht oder persönlich einigen oder was auch immer. Aber es ist in dem Sinn geregelt, als dass man sofort etwas gemacht hat.
Ja, Und ein bisschen schade natürlich jetzt, wenn das Karrierenende ist von Corey Perry, was gut möglich ist, er ist 38. Ein bisschen trauriges Ende für eigentlich eine grossartige Karriere. Und vielleicht einfach kurz zum auf seine Karriere eingehen. Er ist 2003 gedraftet worden, in dem ominösen 2003er Draft, wo der wirklich absolut riesige Namen drunter haben. Und einfach Anzahl an Spielern, die zu Legenden geworden sind. Unter anderem im gleichen Draft in der ersten Runde der Ryan Getzlaff.
Ja.
Das heisst, die zwei sind eigentlich wirklich.
An welcher Stelle sind die gedraftet worden, die zwei?
Also er ist 28, Corey Perry ist 28 gesehen, der Getzlaff müsste nochmal schnell nachschauen. Aber sind beide von der Anaheim damals noch Mighty Ducks gedraftet worden, von dem her. Was haben wir da? Corey Perry an 28. Stelle, Ryan Getzlaff an 19. Stelle.
Ah, vor ihm, okay.
Ja, noch vor ihm, ja. Aber eben Fleury, Stahl,
ja.
Horton, Vanek, genau, da jetzt. Und Bergeron ist dann in der zweiten Runde erst gekommen. Also wirklich, ja. Was für ein Draft das war. Und ja, er hat auch bei den OHL auseinandergenommen mit den London Knights mit irgendwie 130 Punkten in 60 Spielen. Yes. Und dann, aber gerade in der Rookie-Saison mit dem Getzlaff zusammen, eigentlich gerade gut gestartet mit 25 Punkten in 56 Spielen oder so. Mm. Und haben ja dann auch den Stanley Cup gewonnen, dort 2010 müsste es gewesen sein. Aber klar, der Getzlaff und der Perry, das ist so ein ihre Breakout-Season gesehen, aber noch irgendwie wie ein bisschen hinten dran. Also da hat es noch Chris Pronger, ist dort noch bei den Ducks gesehen, Scott Niedermeyer.
Mm. Ein junger Dings müsste auch dort gewesen sein. Ein junger Bobby Ryan.
Bobby Ryan, genau.
Wo das man ist, dann sich gegen ihn entschieden hat und gefunden hat, Perry Getzlaff, das ist unser Duo, wo wir waren.
Genau.
Am Corey Perry seine Karriere bemerkenswert habe ich eigentlich gefunden, dass der Punkt gekommen ist, wo es offensiv nicht mehr so ganz gelangt hat.
Mhm.
Wo er aber dann einfach seine Rolle so hat können definieren, dass er trotzdem immer noch in unterschiedlichen Mannschaften ein wichtiger Teil gewesen ist und seine Beiträge geleistet hat, so Stanley Cup und so weiter.
Ja. 2021 ist er mit den Montreal Canadiens hat er gespielt und ist dort im Finale gekommen und hat im Finale verloren. Ein Jahr später die Seite gewechselt zu den Tampa Bay Lightning, ist dort wieder im Finale gekommen und hat diesmal aber gewonnen.
Mm.
Und hey, in dieser Saison, das ist 21-22, noch nicht so lange her, hat er doch nochmal in 82 gespielt, hat alle Spiele gespielt, hat nochmal 19 Goal gemacht, 40 jo. Punkte.
Und trotzdem, seine Top 6 Minutes sind eigentlich relativ früh, sozusagen, schon mal dann zu Ende gegangen.
Ja. Yeah.
Und er hat sich dann einfach die Rolle einfach in der dritten Linie geschafft. Und ich finde, das finde ich schon bemerkenswert, weil das braucht schon einen speziellen Spieler irgendwie. Dass du sagst, hey, keine Ahnung, ich bin jetzt hier Star of the Show gesehen mit dem Getzi zusammen. Und, und dann nachher auch die Bereitschaft zu haben, um eine neue Rolle anzunehmen und eben auch einen neuen Wert für die Mannschaft trotzdem zu bringen.
Ja. Ja, nein. Also für mich als Sharks-Fan war es natürlich ein Pain in the Ass gewesen. Immer Getzlaff, Perry, die grossen Anaheim Ducks, wirklich also physisch gross. Das ist damals um 2010, um 11, dort hast du nicht in den Pacific durch Kalifornien durch mit den Kings, mit Ducks und Sharks. Du bist mit blauen Flecken heimgekommen, wenn du einen Roadtrip hast.
Ja, der Westen hat lange die, haben wir denn? Das Renommee. Nein, das haben wir nicht. Hat so lange so ein bisschen, hat man ihm das nachher gesagt, dass der Westen wirklich tough ist.
Mhm.
West Coast Trips sind für Teams aus dem Osten meistens nicht nur reiseintensiv und so gesehen, sondern auch sonst physisch sehr anspruchsvoll. Mhm.
Ja, ich würde sagen, wir kommen vielleicht zu einer Listener-Question, die reingeworfen worden ist, wo wir auch, also wo wir gefunden haben, sehr cooles Thema, haben wir aufgegriffen und uns mal ein bisschen das Zeug angeschaut. Und zwar war die Frage, Wie sieht es mit Arizona aus? Sind sie the real deal?
Mhm.
Sind sie so gut, wie sie momentan dastehen? Jetzt Arizona Coyotes, also auch für uns ziemlich sicher nicht gut prediktet gewesen, sind momentan auf dem doch vierten Platz auf der Central. Gerade mal 4 Punkte eigentlich hinter dem dritten Platz, hinter den Winnipeg Jets.
Und auf der ersten Wildcard sind
sie. Und auf der ersten Wildcard. Mhm. Von dem her, ja, also deutlich besser als erwartet.
Ja.
Genau, wir werden da natürlich dann auch noch ein bisschen zu sprechen kommen für JJ Moser.
Genau.
Wo wir ja Deep Dive. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gross angekündigt. Wir sind keine Sportjournalisten. Aber.
Ein Deep Dive im Sinne von ein Spiessli in einem sehr, wie sagt man dem, shallow, nicht so tiefen Pool.
Ja.
Ja, Arizona hat sehr den Rang gefunden auf dieses Jahr. Wenn man dann an den Sommer zurückdenkt, hat das eigentlich die Kehrtwende schon ein bisschen angefangen. Ende letztes Jahr hat man von einem Clayton Keller, der einen Vertrag gebraucht hat, also das Recht hat man noch gehabt, aber man hat gewusst, man könnte jetzt mit Clayton Keller verlängern und man war nicht sicher, wie kommt das raus. Er hat dann einen 7-Jahres-Vertrag unterschrieben. Das war mal das erste richtig starke Zeichen für Arizona. Und dann das zweite sehr, sehr starke Zeichen für mich war, wo nachdem eigentlich die Berichte draussen waren, dass Logan Cooley nochmal zurück ins College geht, Logan Cooley sich doch hat überredet dazu, hat überzeugt davon, dass er jetzt bei den Yotes sich gut weiterentwickeln kann. Dass er einen guten Teil sich kann von dieser Mannschaft, die jetzt schon zusammen wächst. Und er spielt jetzt auch wirklich eine gute Saison. Also Logan Cooley macht Spass. Er ist auch einer von denen, die ich würde sagen, wo sehr mit seinem eigenen Spielstil sehr dynamisch, kreativ in dieser Liga angekommen ist und wo nicht in irgendeine Rolle hineingezwängt wird. Und es hat jetzt auch letzte Woche ein Goal gehabt, wo Clayton Keller ihn am weiten Pfosten findet. Clayton Keller spielt einen riesen Saucer Pass quer durch den Kuchen. Und das sind einfach so die Sachen, ich weiß nicht, das sind die Sachen, die eine Fanbase braucht, um sich identifizieren mit der Mannschaft, um Hoffnung zu haben. Weil, weiss Gott, die spielen in einem Stadion, das ist kleiner als das vom EHC Basel.
Mhm.
Die spielen in einem College-Stadion, da hast du zwar eine gute Stimmung und die dort spielen, behaupten zumindest vor laufendem Mikrofon, dass es ganz cool ist.
Das glaube ich im Fall.
Das glaube ich schon auch. Aber ich glaube, abends kommst du dann gleich wieder wahrscheinlich so ein bisschen, es ist halt dann gleich nicht der gleiche Standard wie in anderen NHL Arenas. Also weißt du, ich denke so, wenn du an deine Trainings, an deine Physio, weißt du gut, was denkst du, wahrscheinlich hast du schon andere Stadien, die ganz anders drauf sind als mal in der Arena.
Aber ich glaube,
das
macht nicht so viel. Also ich, für dein Hockey, ich glaube, jetzt macht es nicht so viel aus. Also es ist ja viel Luxus und cool, nice to have, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie so die Alltag mega einschränkt.
Wahrscheinlich unterschiedlich. Ja. Wahrscheinlich ein bisschen spielerspezifisch auch. Nein, also die zwei Sachen haben Arizona sicher auch an den Punkt angebracht, wo sie jetzt sind. Es gibt für mich noch zwei andere wichtige Sachen. Der eine sehr, sehr wichtige, der Connor Ingram. Connor Ingram hat man, ich weiß gar nicht, im letzten oder vorletzten Jahr, hat man aufgelesen auf den Waivers von Nashville. Und er spielt eine sehr gute Saison. Er hat eine Fangquote von 92,5%. Das ist in der heutigen NHL sehr hoch. Die meisten vernünftigen Goalies sind nur noch knapp über 90%. Also wenn du irgendwie 91% schlägst, dann bist du wirklich schon sehr gut. In 16 Spielen hat er doch immerhin schon 11 Siege geholt für sie. Und er gibt dieser Mannschaft einfach eine defensive Stabilität, die nicht umgesehen ist in den vergangenen Jahren. Wenn man das anschaut, Arizona ist auch viel besser da zahlenmässig als noch in der vergangenen Saison. Sie sind jetzt doch immerhin 11. Wenn man die Gegengoal anschaut, sie sind 12. in der Liga, wenn man die Goal für sie anschaut. Das ist beides eine Steigerung im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Man ist eine vernünftige Powerplay-Mannschaft, man ist keine schlechte PK-Mannschaft. Also, es läuft nicht. Und auf ganzer Linie. Es läuft nicht sicher auch statistisch gesehen so gut, dass man sagen muss, okay, ist es alles voll nachhaltig oder nicht? Sie haben jetzt gerade eine riesen Serie gehabt. Sie haben 2, 4, 5 Siege aneinander gehabt. Und zwar, das sind die 5 Siege gegen alle vergangenen 5 Stanley Cup-Siege gesehen.
Check.
Genau. Logischerweise hat das nicht immer so weitergehen. Spätestens dann, wenn das Powerhouse von der Philadelphia Flyers vor der Haustür steht, dann musst auch du wieder mal verlieren. Sie haben jetzt ihren letzten Match wieder verloren, aber trotzdem. Also, jo, es ist eine sehr gute Saison. Ich denke, die Free Agents, die man geholt hat, mit Matt Dumba und so weiter und so fort,
dass er sehr spät unterschrieben hat.
Ja, die haben, jo, spricht dann halt schon auch ein bisschen für Arizona, dass du halt dann, du bist dann die Mannschaft, die den Platz noch hat, du bist die Mannschaft, die ihm die Rolle noch gibt, die den Cap noch hat. Und dann kannst du halt eben Matt Dumba holen. Dann, jo, aber für mich eigentlich viel spannender ist, eben, was macht der Clayton Keller, was macht der Matthias Macelli, wo er finisht, wie entwickelt sich ein Lawson Krause, und dann kommt auf einmal ein Michael Carcone, was auch immer. Und der spielt, also wirklich, der hat in 24 Matches jetzt doch schon, was sind das, 12? Warte mal, 12 Goal geschossen. 12 Goal in 24 Spielen für einen, der in den allerwenigsten Fällen mehr als 12 Minuten Eiszeit sieht pro Match. Das ist so irgendetwas zwischen Dritt- und Viertlinien-Spieler, der aber 12 Goal schon geschossen hat.
Meine,
ist on Pace für 40 Goal, das ist ja klar, wird er nicht schießen, behaupte ich jetzt. Aber trotzdem, ich meine, letztes Jahr hat er 9 Match gemacht für Arizona.
Undrafted.
Ist ein 27-jähriger Spieler, ist eine geile Story, finde ich.
Ja, das finde ich immer sehr zu gönnen. Das erinnert mich so ein bisschen, der erste Spieler, den ich so wahrgenommen habe, war Matt Molson.
Okay.
Wo bei den Islanders damals auch irgendwie mit 26 oder so plötzlich irgendwie seinen Weg in die NHL gefunden hat und dann einfach zum Stamm geworden ist, seine 20 Goal geschossen hat. Ich glaube, der ist sogar noch in der AHL aktiv, weiß nicht. Vielleicht ist er auch zurückgetreten. Aber ja, nein, immer geil, so Storys zu hören.
Vielleicht so ein bisschen, um das Segment abzuschließen, weil eben, wie gesagt, viel tiefer als das. Was?
Ja, also Schweizer, wir haben schon
noch. Ja, gut, ansprechen. Zum Mosen kommen wir noch, ja. Nein, aber jetzt so ein bisschen Arizona als Team. Was denkst du, wird es eine Playoff-Saison für sie?
Ich glaube trotzdem nicht. Sorry.
Da singen wir 10 Minuten eine Lobeshymne und dann so, ja, aber eigentlich glauben wir nicht an euch.
Ich glaube einfach nicht, dass sie das irgendwie so weiterziehen können.
Die Chancen sind eigentlich nicht so schlecht. Wenn du jetzt schaust, wer ist hinter ihnen? Wenn du mal tief gissest, weil alle vor ihnen sind. Wenn du schaust, wer ist hinter ihnen? Nashville. Spielt aus meiner Sicht eher über ihren Möglichkeiten Nashville. Die haben einen Forsberg, der heiß läuft. St. Louis ist sich aus meiner Sicht auch nicht sicher, ob die das Jahr Leute holen oder Leute weggehen.
Mhm.
Calgary ist hinter ihnen, die werden sicher noch ein, zwei Spieler abgeben. Edmonton, das ist natürlich jemand, der noch wird auftreien oder zumindest alles probieren zum auftreien. Mini hat ein bisschen auftreit nach dem Coaching-Change.
Ha, Edmonton, hat für eine Wildcard.
Ja, ja. So, ja. Und ich meine, dann hast du doch immerhin mit Seattle, Anaheim, San Jose und Chicago ist ein paar, wo du denkst, jo, das wird einfach nicht gefährlich.
Oh, Sharks?
Ja, das stimmt. Last 10 sind sie nicht schlecht.
Kommen wir auch noch dazu.
Aber trotzdem, ich glaube, die Voraussetzungen wären eigentlich nicht schlecht, dass sie könnten vielleicht so eine zweite Wildcard holen. Und weißt du, geil, trotzdem, das würde ich dann gleich eben wollen sehen, das Playoff-Spiel in der Mallet Arena.
Ja, das wäre schon geil.
Das wäre
richtig pumped, stimmig.
Ja. Yeah.
Das war schon, ja, das stimmt, du hast mich.
Und dann vor allem der Campus, der wird ja dann zu irgendeiner Fanzone werden.
Ja.
Ja.
Das stimmt, da, ja.
Was?
Du hast mir gerade eine Vorstellung eingepflanzt, die ich sehr gut damit leben könnte.
Ja.
Whiteout in der Mallet Arena.
Die Mallet Arena, die ja eigentlich nur sehr temporär jetzt ihre Heimstätte ist. Wir haben es diese Woche auch gehört, es war ein Board of Governors Meeting in Seattle. Und unter anderem ist es auch um die Zukunft von Arizona gegangen. Es ist nicht mega konkret kommuniziert worden nach außen. Was man aber gehört hat, ist, dass Arizona die Liga und die anderen Teams mitteilt hat, dass sie hoffen, im Januar Zusage zu bekommen für ein Stück Land, wo sie ihre Arena drauf bauen
können.
Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wo das ist. Irgendwo in der Region halt. Und das wäre sicher sehr, sehr nötig. Weil sie können nicht mehr ewig dort bleiben. Und ich weiß nicht, ob ich das mir einfach einbilde, aber irgendwie wird ich das Gefühl nicht los, dass da gleich ein bisschen TikTok, TikTok Zeit läuft und irgendwann wird der Franchise halt
Stecker gezogen.
Der Stecker gleich gezogen und dann gibt es dann auf einmal gleich wieder ein Team in Quebec oder in Houston und neu oder was auch immer.
Ja, zuerst wahrscheinlich Houston vor Quebec.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, wenn ich natürlich jetzt könnte die Story schreiben für die NHL-Saison, dann würde ich natürlich sagen, eben, Arizona knapp in Playoffs und dann im Midseason holen sie noch den Josh Doan auf. Aus der AHL, 21-jährige Sohn von Shane Doan, der bei den Tucson Roadrunners spielt. Und
wie macht er sich?
Hey, in 21 Spielen, 9 Goal, 2 Assists. Oh. Also projected wäre es fast 30 Goal in der AHL. Also der kann scoren auf professionellem Level. Wäre natürlich eine riesen Story.
Definitiv.
Und ja, würde ich mich freuen. Und sie haben, ich muss ehrlich sagen, ich Arizona so ungern, dass ich die Amix hatte, die Saison haben sie einfach richtig geile Jerseys.
Das
die
ist
Kachina-Liebli.
Abartig.
Oh.
Ja, das stimmt.
Das muss ich sagen. Da
Jerseys.
Haben sie,
ja. Und einfach auch wie sie gewisse Spieler, wie die ihren Spielstil, Clayton Keller, Logan Cooley, sorry, das ist electric, wie die spielen. Das macht Spass. Und dann schaust du auf einmal auch mal Highlights von denen. Und dann vergisst du ein bisschen das ganze Drama rundherum mit eben, was für ein Witz von einer Franchise das sie eigentlich sind. Wenn du jetzt auf die letzten 10, 15 Jahre anschaust, was ist so alles gelaufen und so weiter. Und sie haben jetzt schon so eine, sie haben schon wirklich einen guten Talentpool. Gewisse sind schon in der Mannschaft. Und was man nicht vergessen darf, die haben in den nächsten, ich glaube, 3 Jahren, habe ich gelesen, haben sie in den ersten 3 Runden 20 Draftpicks. In den nächsten 3 Drafts.
Ja. Yes, yeah.
Und ich meine, wo holst du deine NHL-Spieler? Logischerweise vor allem in der ersten, zweiten, knapp noch in der dritten Runde. Von dem her, also die sind loaded, was die Zukunft dann angeht. Hoffen wir, dass sie noch eine vernünftige Arena bekommen, dass sie vielleicht mal erst die Playoff-Luft schnappen. Und dann nachher, ja, dann kann es eine Zukunft geben, die Freude macht für die Arizona Coyotes.
Wenn wir noch auf ihren Star-Verteidiger gerade sprechen kommen, oder wenn wir da noch warten?
Ja, doch, machen wir das doch gerade. Sag etwas zu Matt Dumba.
Natürlich haben wir den J.J. Moser angeschaut und gemäß Frozen Dober Pools ist er effektiv Top 4 Two-Way Defenseman.
Okay, sehr gut.
Gut, damit haben wir unseren Deep Dive.
Hey, nein. Wir euch zwei angeschaut. Wir haben euch abstimmen, wer das so möchte, dass er sein eigenes Segment bekommt. Wir haben euch zur Auswahl gegeben, der JJ, der König, oder wie sagen wir denn gesagt, der Onkel Pius, oder
Pater Heilige Pius. Pius. Heilige Pius.
Heilige Pius. Und ich habe noch den Kura-Chef, den ich euch, glaube noch gegeben zum Abstimmen. Die haben den Mose gewählt. Ja, was hast du sonst noch so rausgefunden über ihn?
Ja, er ist also punktemässig, vielleicht jetzt, es sind 25 Spiele gespielt. Er hat 2 Goal, 10 Assists, 12 Punkte gemacht. Er hat doch fast 19 Minuten Eiszeit pro Spiel, was natürlich, er spielt im First Pairing zusammen mit dem Troy Stetcher. Von dem her, das ist viel Eiszeit, die er bekommt. Was mir gerade aufgefallen ist, er hat nur einen Powerplay-Punkt. Und das habe ich doch überraschend gefunden. Und er spielt tatsächlich nicht im Powerplay. Er ist im ersten PK, aber spielt nicht im Powerplay.
Aber das erklärt auch ein bisschen die 19 Minuten. Weil ich meine, theoretisch im Schnitt spielt jedes Pairing 19 Minuten ungefähr. Wenn du jetzt einfach würde ich sagen, der Match wird einfach durch 3 geteilt. Und wenn du dann im ersten Pairing spielst und trotzdem nur, sage ich mal, 19 Minuten Eiszeit hast, dann nachher wirst du wahrscheinlich nicht so viel Special Teams Zeit sehen. Ich weiß auch nicht, ob er wirklich immer im ersten PK-Pairing ist. Aber eben, die Powerplay-Zeit, die fehlt ihm sicher. Ja, ob das jetzt für alle Ewigkeiten ihm fehlt, werden wir sehen. Ich meine, er hat eigentlich gute Stints gehabt. was man kann sagen, seine On-Ice-Numbers 5 gegen 5, die sind vernünftig. Das ist okay. Es ist eine Mannschaft, die im Moment wirklich sehr davon lebt, dass man die Goal macht und dass die Gegner Mühe haben, die Goal zu schiessen gegen sie. Was man noch nicht so genau kann sagen, ist, wie viel hängt da einfach am Connor Ingram, der eine gute Saison hat, oder was wird sich einfach noch bis Ende Saison ein bisschen ausmitteln, statistisch gesehen auch, und dann kommt man wieder ein bisschen auf den Boden und verliert vielleicht mal ein Match mehr, anstatt einen, den man jetzt noch gewonnen hat. Aber er spielt sicher eine solide Rolle. Und ich meine, ja, er ist doch jetzt schon, was ist das, seine vierte? Seine dritte NHL-Saison. Und er hat trotzdem, dass Powerplay seitdem fehlt, ist er eigentlich auf Kurs für seine beste Offensivsaison.
Und wir haben auch, also wir haben vorhin noch so ein bisschen Advanced Stats mal zusammen angeschaut. Es sind vor allem zwei, die wir da rausgepickt haben. On-Ice Expected Goals Percentage, wo er 49,5% hatte. Vielleicht schnell kannst du ein Wort dazu sagen, was ist es für ein Wert? On-Ice Expected Goals.
Ja, das heisst einfach...
Percentage.
Wenn der JJ Moser auf Mies steht, anhand von der generierten Chancen von beiden Mannschaften, was ist die Erwartung, wie viele Goal fallen für seine Arizona Coyotes und wie viele fallen gegen ihn. Der Wert ist knapp unter 50%, das heisst, aber ist so, eigentlich ist es 50%. Das heisst, rein anhand von der Chancen wäre zu erwarten, dass er mit einer Nullbilanz vom Eis kommt.
Ja. Der zweite, den finde ich jetzt gerade nicht. Super.
Ja, also was,
63% was, haben wir dort On-Ice-Goals.
Das ist das, was wirklich passiert. Also das ist halt wirklich nicht das, was zu erwarten wäre anhand von der Chancen, sondern das, was wirklich passiert. Und wie gesagt, der Wert ist relativ sehr hoch. 63%, wenn du das könntest halten über eine Saison raus, da bist du sehr, sehr gut. Wie gesagt, es in so Zahlen stecken 17'000 Variablen, die auch nicht alle genau messbar sind. Und darum, ja, es ist noch schwierig. Ich denk, krass wäre es jetzt, wenn Arizona schreckliche Zahlen hat und trotzdem viele Punkte holt, dann müssen wir sagen, ja gut, das ist sicher nicht machbar, dass man das durchzieht durch die Saison. Das ist nicht der Fall. Man hat vernünftige Zahlen, man spielt wahrscheinlich ein bisschen über die eigenen Möglichkeiten, aber gleichzeitig, du spielst halt auch in einer Division, wo du viele Gegner hast, die wir vorher aufgezählt haben, die nicht so stark sind. Das heisst, du bist auch einfach ein bisschen auf einem anderen spielerischen Level als andere Teams. Und wenn der Skill Gap vorhanden ist, dann nachher ist halt die Chance im Slot nicht für jeden gleich. Und das ist halt etwas, was nicht die Analytics-Modell. wären fast zu einem anderen Podcast geworden. Wo die Analytics-Modelle halt nicht so gut können berücksichtigen, oder zum Teil schon, aber dann nicht in den grossen Zahlen, wer kommt zu dieser Chance im Slot. Es ist halt ein Unterschied, ob das Patrick Kane ist oder Cale Clutterbuck. Und das ist dann statistisch jeweils nicht erfasst. Und darum, wenn du ein gutes Team bist und nicht so gute Gegner hast, oder ein bisschen weniger talentierte, ein bisschen weniger skilled Gegner hast, dann kann es auch sein, dass die Zahlen sich so entwickeln und dass das durchaus auch nachhaltig sein kann. Wenn du halt viel Match hast gegen Kraken, gegen Anaheim, gegen Sharks, dann ja, kann sich auch in die Richtung entwickeln und durchaus auch die ganze Saison dann so bleiben.
Gut. Ich hoffe, das reicht ein bisschen als Deep Dive. Ich glaube, also viel mehr trauen wir uns jetzt auch nicht zu.
Nein, wir müssten mal ein, zwei Matches von denen wirklich auch mehr oder weniger in voller Länge schauen. Und für das haben sie mir jetzt nicht Anspielzeiten oder Gegner gehabt, wo mir das denen gelegen wäre.
Gut, dann würde ich sagen, wir machen keine so Umfrage mehr.
Also was ihr immer könnt machen, ist eben auf Spotify direkt eure Listener-Questions reinschreiben. Schlussendlich sondieren wir sowieso fast, dass wir Lust haben. Meistens nehmen wir alle rein. Das ist immer sehr cool. Von dem her, wir machen vielleicht die Umfrage nicht, aber ihr könnt jederzeit selber reinschreiben, was ihr gerne möchtet, mal als Fokus im Podcast haben.
Genau. Listener Question hat es, glaube ich, noch eine gehabt. So ein Vorschlag für Pigeons.
Ja, und sind versucht, uns Wörter ins Maul zu legen. Und haben gefunden, hey, nehmt doch die Hughes-Brüder als Good Pigeons. Ich habe dann natürlich mich wahnsinnig gesträubt gegen und gefunden, ich lasse mir mein Maul nicht verbieten. Nein, ich habe dann gerade als Protest Simon Nemetz genommen, wo...
Obwohl es eigentlich schon aufgeschrieben kann, nein.
aus dem genau gleichen Kontext raus, bei New Jersey quasi, meine Good Pigeon wird. Nein, ja, es hat einen coolen Match gegeben, New Jersey gegen Vancouver. Das erste Mal seit langer Zeit, nicht das erste Mal überhaupt, wo drei NHL-Brüder auf mich standen gleichzeitig. Und mit dem Luke Hughes und dem Quinn Hughes und dem Jack Hughes. Der Luke und der Jack bei New Jersey.
Jack Quinn noch.
Der Jack Quinn, Dave Quinn. Ja, ja, ich kann jegliche Brücke schlagen. Nein, aber haben einen sehr coolen Match gespielt. Ich glaube, ich am Schluss, was ist gesehen? 6-4. Ich glaube, eine 6-4 für Jersey oder irgendetwas ist gestanden am Schluss. Also, es ist recht crazy abgegangen. Es haben alle Hughes, haben, glaube ich, mindestens einen Punkt geholt. Ich glaube, der Quinn. Ich müsste jetzt nochmal schnell nachschauen. Aber ja, also es ist ein riesen Spektakel gesehen. Und ja, was ich lustig fand, sie hat immer wieder die Eltern gezeigt im Publikum. Und die haben schon vor dem Match gesagt, also, nein, also wir werden sehr quasi apathisch den Match schauen. Ist dann aber auch wirklich so rausgekommen.
Ah, wirklich?
Ja, also es ist wirklich so, irgendwie die Mutter hat zwei, drei Mal ein bisschen geklatscht, der Vater hat keine Miene verzogen. So. Ich dachte so, hey, also gut, ich meine, es muss jeder für sich wissen, aber so, bah.
Ich würde einfach bei jedem Goal jubeln.
Was ist, also, ich weiß nicht. Es ist für mich sehr so ein bisschen so, es gehört sich nicht oder keine Ahnung was. Ja. Aber vielleicht haben sie da auch ganz andere...
Vielleicht sind sie abartig kompetitiv. So. Also gut, ich glaube, jeder Profisportler ist natürlich abartig kompetitiv. Gehe ich jetzt mal schwer davon aus.
Ja, definitiv.
Das ist wahrscheinlich nicht dort.
Ja, nein, Jersey hat den Match 6-5 gewonnen. Gerade schnell schauen, ob es im Quinn für einen Punkt gelangt hat oder nicht. Da haben wir dann doch einen 2-Assist gehabt. Also in dem Fall haben alle Punkte gehabt, wenn es mir recht ist. Jo. Ja, es haben alle Punkte. Dann, was haben wir noch gehabt? Eine Listener-Frage war noch, das ist auch noch spannend gewesen. Also nein, eigentlich haben wir noch zwei gehabt. Eine war zum Capo Caco. Was läuft dort. Capo Caco ist verletzt. Er fehlt der Mannschaft. Spielt ja bei den New York Rangers. Der Rangers an sich läuft eigentlich sehr gut, was die Situation nicht gerade weniger spannend macht, wenn du einen hast wie einen Capo Caco, der selber an Nummer 2 draftet worden ist, 2019. Eigentlich noch nie wirklich den Tritt gefunden hat in dieser Liga, muss man sagen. Letztes Jahr eigentlich ja, so langsam angekommen ist, hat doch immerhin also ja, immerhin ist eine solide Saison, 40 Punkte gemacht hatte, in 82 Spielen die ganze Saison spielen und jetzt aber eigentlich nach 20 Matches verletzt ausfällt und in diesen 20 Matches auch wirklich nur 2 Goal und 1 Assist geholt hat in einem Rangers-Team, das eigentlich keine Probleme hat zum Goal schießen. Was machst du in Zukunft? Ich könnte mir halt gut vorstellen, als Rangers bist du in einem Win-Now-Modus jetzt. Du hast Mika Zibanejad, der mit 30 eigentlich wirklich in der Prime ist. Artemi Panarin, 32, Chris Kreider, noch auch 32, Trocheck 30, Goodrow 30.
Jetzt bist nicht darauf angewiesen, oder?
Ja. Und du brauchst sie jetzt gerade nicht. Ja. Und gleichzeitig kannst du wahrscheinlich zumindest gute Depth, wenn nicht sogar relativ gute Top 4 Defense oder Top 6 Scoring, was auch immer, für einen Capo Caco holen. Wenn du jetzt sagst, hey, keine Ahnung, Tampa verliert ein paar Match. Ich weiß nicht, wie sie das anbekommen, weil Capspace haben sie sicher keine. Nein. Und dann Steven Stamkos will nicht verlängern. Und dann schickst du Capo Caco zu Tampa Bay Lightning für Steven Stamkos, der bis im Sommer dann noch bei den New York Rangers ein das rote Lämpchen anstellt.
Ja.
Das wäre eine freche Option. Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, er könnte wirklich quasi ein Opfer werden von seiner Situation und ja, und das kann auch gut funktionieren für ihn. Man hat es jetzt auch gesehen beim Alexis Lafrenière, der war auch in vielen Trade Talks im Sommer, spielt jetzt eine gute Saison. Man kann den Turn definitiv noch finden in diesem Alter. Also so alt ist er ja nicht. 22-jährig. Ja. Ich glaube auch, dass eine andere Mannschaft ihm die Chance wird geben.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das sind einfach sowohl für Capo Caco wie auch für Lafrenière, ich glaube, das ist absolut die schlechteste Franchise für so Spielerentwicklung. Ja. Also, ja, ich weiß nicht, sie haben weder Sibanejad noch Trocheck, Kreider. Ich glaube, Kreider ist der einzige Spieler, den sie wirklich drafted und entwickelt haben.
Ja, Adam Fox. Aber nein, eigentlich
aber das, nicht. Also Adam Fox das sind halt Verteidiger, also ja, und das haben sie auch geholt. Ja. Keandre Miller, okay. Aber sonst haben sie alles geholt. Also es ist sicher, ich weiß nicht, also das Development ist, finde ich, ganz, ganz schlecht.
Ja.
Und da als junger Spieler, ich würde möglichst schnell aus New York weg.
Also und gleichzeitig ist das natürlich ein Pflaster, das jeder will spielen.
Das ist halt ein bisschen der Punkt, oder? Ja.
Ja. Jo, von dem her, ich könnte es mir gut vorstellen, dass er noch ein neues daheim findet und dass Strangers irgendeinen Weg findet, um sich noch relativ spektakulär mit dem Trade zu verstärken für Playoffs dieses Jahr.
Ja. Weitere Listener Question ist, welches Team, also hätte es schon mal ein Team gegeben, wo keine Nordamerikaner gespielt haben?
Also in der NHL.
In der NHL, genau. Also unsere Recherche noch nicht.
Nein.
Aber wir haben herausgefunden, oder welches Team das am wenigsten Nordamerikaner hat. Und es ist San Jose Sharks. Die haben am meisten Non-North Americans on their roster mit 12 Spielern. Gerade hinter oder noch vor Carolina Hurricanes, Florida Panthers und LA Kings mit jeweils 10. Am wenigsten nicht nordamerikanische Spieler hat Montreal. Die haben gerade mal 3
nicht nordamerikanische Spieler. 18 Kanadier.
Ja.
Das ist ja krass.
Und ich meine, einer davon ist der Juraj Slafkovský.
Hast du Slafkovský hast?
Ja.
Ja. Jo, ich glaube, es ist so ein bisschen eine Zahl, die du kannst erwarten kannst. Rund 75% der Spieler sind entweder Amerikaner oder Kanadier, gefolgt von den Schweden. Die Schweizer, jo, sie sind vertreten, also sie sind mit 10 NHL-Spielern sind sie nicht schlecht vertreten, sicher so gut wie in den letzten Jahren jetzt immer ungefähr, aber natürlich eine massive Steigerung, wenn du die letzten 10, 15 Jahre anschaust, wo es ab und zu vielleicht mal eine Goalie gehabt hat, aber eigentlich vielleicht noch eine Verteidigung mit Marc Streit oder was auch immer, aber nicht viel konstanter, das ist natürlich viel, viel gegangen. Was mir, das haben wir auch schon erwähnt, was mir ein bisschen Angst macht, ist die Zukunft.
Mhm.
Weil es sind nicht so viele junge Schweizer in der NHL oder klopfen so Leute an die Tür, dass du denkst, ja, die nächste Saison. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, so ein richtig europäisches Team, es wird, wahrscheinlich wird der Anteil nicht kleiner, behaupte ich jetzt einmal. Ich denke, wahrscheinlich wird sich es vielleicht in irgendeiner fernen Zukunft, sagen wir in 10 Jahren, könnte ich mir vorstellen, dass die Mannschaften 50-50 nordamerikanisch und Rest of the World sind.
Okay.
Dass Skandinavier vielleicht noch ein bisschen zulegen, dass Tschechen, die Schweizer, die Deutsche, Slowakei, ab und zu vielleicht mal irgendein Dan oder keine Ahnung, ein verwirrter Italiener oder irgendetwas.
Segafredo ist übrigens Nordamerika.
Dings, der Weg in den NHL findet. Ich glaube, viel mehr liegt nicht in. Ich glaube, das ist die Verankerung von diesem Sport in Nordamerika viel zu gross. Yeah. Development-mässig gibt es immer wieder Diskussionen, ja, holen andere nicht mehr auf, als dass Kanada und USA den Vorsprung können halten. Ich glaube, das wäre auch gesund. Aber gleichzeitig sind das die zwei absoluten Zugpferde in dem Sport und damit auch für die Liga.
Mhm. Ja, ich hatte noch ein kleines Quiz für dich vorbereitet. Okay. Und also ein kleines, ganz kurzes.
Mhm.
Kannst du die ersten 3 Spieler nennen mit der meisten Eiszeit in der NHL? Zum jetzigen Zeitpunkt.
Also warte jetzt einmal. Ich würde sagen, Tim Stützle.
Nein.
Hast du eine Liste? Oder
ich habe eine Liste. Also,
ist der Tim Stützle
mal irgendwo? Allgemein, von allen NHL-Spielern.
Von allen NHL-Spielern? Ich weiß, der Stützler spielt viel, aber in dem Fall nicht ganz so viel.
Jetzt kannst du dir überlegen, ja, positionsmäßig. Also logischerweise
Verteidiger, natürlich.
Positionsmäßig auf der ersten 50 ist kein...
Also alle Goalies? Und das ist jetzt schon nicht drin, oder? Das
wäre in der ersten 50 ist ein Feldspieler.
Also Goalies sind nicht drin, oder?
Nein, Goalies sind nicht drin.
Okay, gedacht, das wäre das Quiz des Grauens. Also, was, ein Feldspieler?
Ein Feldspieler in der ersten Top 50.
Also das kann ich nicht sein, du meinst ein Forward?
Ja, ein Forward, gedacht, Entschuldigung. Ja.
In dem Fall Trainer oder ja. Was? Nein, also ein Forward. Nein, also dann Verteidigung. Boy, keine Ahnung. Ich sag Jacob Trouba.
Nein.
Nein. Also ich rötle jetzt einfach drei.
Ja.
Jacob Trouba, dann sage ich, also wirklich sehr viel Eiszeit. Ich sage Charlie McAvoy.
Nein.
Okay.
Dritter Versuch.
Ich glaube nicht, dass die Josi sich da. Ja, ich sage Roman Josi.
Der ist auf dem 12. Erster Platz: John Carlson. Okay. Mit fast 26 Minuten.
Macht Sinn, da kann niemand anders spielen.
Zweiter Platz: Travis Sanheim von den Philadelphia Flyers.
Dass er eine gute Saison spielt, habe ich gewusst, aber dass er gerade sein Eis nie verlässt, das habe ich nicht gewusst.
Ja. Und dritter Platz: auch ein Team, das eine gute Saison hat, die LA Kings und der Drew Doughty.
Ja, das ist okay. Macht Sinn.
Ja. Von den Feldspielern. Jetzt habe ich wieder. Von den Stürmern.
Mhm.
Auch die ersten drei. Hast drei.
Dann machen wir den Andrzej Kopitar, Connor McDavid und Tim Stützle.
Mit Tim Stützle ist einer in der, hast du auf dem dritten Platz erreicht. Connor McDavid ist auf dem vierten Platz. Übrigens, Tim Stützle hat 22 Minuten Eiszeit als Stürmer.
Aber ich habe gewusst, dass er sehr hoch ist.
Platz 1 und 2 sind von der Colorado Avalanche.
Okay.
Und zwar der Nathan MacKinnon und Mikko. Der Mikko Rantanen.
Ja. Okay, ja. Macht Sinn.
Gut.
Jo. Dann bin ich schon mal beruhigt, dass wir nicht die Goalies angeschaut haben. Mit Ice Time. Sehr gut. Ich glaube, ein Ding, das wir sicher noch mal reinnehmen, bevor wir ganz kurz zu unseren zwei Teams kommen, ist der Nino Niederreiter.
Stimmt.
Nino hat ein längerfristiges Daheim wieder sich können sichern. Er hat eine Vertragsverlängerung unterschrieben bei den Winnipeg Jets. 3 Jahre, 4 Millionen pro Jahr, glaube ich.
Meinte ich gesehen haben. Ja.
Und ja, ist damit jetzt die nächsten 3,5 Jahre eigentlich bei Winnipeg untergebracht. Spielt eine sehr gute Saison bei Winnipeg. Also jetzt auch abgesehen von seinen Zahlen, man ist sehr, sehr happy mit ihm, was er einfach aufs Eis bringt, was er seinen Linemates auch für Sachen ermöglicht, was er für Türen öffnet für sie, von seinem Spielstil her. Und ich glaube, Winnipeg allgemein, die sind ein bisschen hoch und es macht für mich durchaus Sinn, dass er dort jetzt eigentlich den Vertrag angeboten bekommen hat und auch, dass er ihn annimmt. Ich glaube, er ist so ein bisschen er ist für mich auch ein bisschen unerwartet von Nashville weggeschickt worden. Nashville, wo ja doch irgendwie nicht voll richtig Rebuild oder keine Ahnung was geht, sondern trotzdem noch probiert ein bisschen anzugreifen. Da würde eigentlich noch Niederreiter wunderbar ins Bild passen. Trotzdem ist er zu Winnipeg traded worden. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, er nutzt das hoch für sich persönlich. Er ist auch bis zu einem gewissen Grad verantwortlich dafür. Und hat da jetzt eigentlich super Kapital daraus geschlagen. Ich denke, es könnte wahrscheinlich einmal der letzte grosse Vertrag sein für ihn. Ich denke, mit seinem Spielstil wird es wahrscheinlich, ja, wird es vielleicht noch weitere Türen geben, wenn er das möchte, nach dem Vertrag auch in der NHL. Das kann sein, das ist noch weiter weg. Aber jetzt rein einfach, weil er nicht so der mega Offensivspieler ist und Goal am Laufmeter schießt, ist es nicht wahrscheinlich, dass er nochmal so einen grossen Vertrag angeboten bekommen hätte, sonst.
Ja. Ja, spielt bei Winnipeg in der dritten Linie, eine sehr produktive dritte Linie mit dem Adam Lowry und dem Mason Appleton.
Mm.
Ab und zu hat er auch noch mit dem Nikolai Ehlers und dem Cole Perfetti zusammengespielt. Das müsste ja dann die zweite oder wahrscheinlich eine zweite Linie dann gebildet worden, je nach Verletzungen.
Ja.
Mit dem Nikolai Ehlers hat natürlich auch einen, der Schweizerdeutsch kann. Und ich glaube auch, das ist ein guter Fit.
Ja.
Ich stelle mir immer so vor, ein bisschen, du lebst dort. Also, und ich glaube, in Winnipeg leben ist jetzt nicht...
Das sagt man auch, das muss, stellt man sich grauenhaft vor irgendwie. Also, oder auch sehr langweilig oder keine Ahnung.
Ja,
und ich glaube... furchtbarer Ruf. Also yeah. Nicht zwingend bei denen, die wirklich dort sind.
Halt kalt.
Wie es meistens ist, die wirklich dort sind, finden dann nicht.
Yeah.
Aber einfach so bei Außenstehenden.
Ich glaube, du musst so ein bisschen eine Mentalität haben, die da anpasst. Ich kann mir noch vorstellen, er ist ja ein Churer, oder? Mm. So ein bisschen in den Bergen. Chur ist relativ, also finde ich jetzt, wenn ich da dran bin, ist ein bisschen eingeschlossen. Genau, überschaubar in den Bergen. Auch eher kalt im Winter.
Ja.
Von dem her könnte ich mir vorstellen, dass das passt. Gut, ja. Er hat jetzt einen grossen Teil von seinem Leben auch in New York und Minnesota gelebt. Gut, Minnesota ist, glaube ich, auch ein bisschen so viel Wald, kalt. Ich glaube, das ist ein guter Fit dort.
Definitiv.
Und freut mich zu hören, dass er dort jetzt nochmal vier Jahre, gell?
Ja, also ich glaube, 3 Jahre verlängert und ja. Das halbe Jahr hätte ich noch von dem her. 3,5 Jahre wird er noch dort sein wahrscheinlich.
Ja, dann würde ich sagen, wie sieht es bei den Ottawa Senators aus?
Hey, gemischt. Wir hatten 2 Siege geholt. Wir hatten Seattle Kraken 2-0 geschlagen. Wirklich mal so ein solider Match von A bis Z, wie es eigentlich dieses Jahr noch fast nie gegeben hat. Wir hatten dann den nächsten Match gegen die New York Rangers. Dort hat man die Erwartungen runtergeschraubt, weil die Rangers eines der heissesten Teams sind in der Liga. Hat dann den Match aber deutlich gewonnen. Ich glaube, 6-2 ist gestanden für Ottawa. Es ist sehr gut gelaufen. Es hat ein bisschen eine positive Stimmung gebracht, die es auch gebraucht hat, weil in den letzten Wochen sehr viel Kritik gekommen war an DJ Smith, an gewissen Leistungen, die gebracht worden sind während dem Match und so. Wir haben dann jetzt in der Nacht auf den Freitag gegen Toronto Maple Leafs gespielt. Ein Match gespielt, der gut war, aber halt am Schluss gleich keine Punkte rausgeschaut haben. Zum Teil ein paar wirklich wieder Verteidigungsprobleme. Also Travis Hamonic, der könnte auf den Mond schießen im Moment. Aber grundsätzlich eigentlich gut. Und man hat jetzt noch im Coaching-Staff hat man noch etwas Neues dazugeholt, der Jacques Martin. Jacques Martin, der war Coach, den ich noch in Kanada gewohnt hatte. Der war von 1995 bis 2004 der Head Coach der Ottawa Senators. Dass er so lange Coach war, habe ich nicht gewusst. Und ist jetzt aber so ein in einer beratenden Rolle für den Coaching-Staff dort. Was auch immer das heisst, das könnte heissen, mach dich mal mit dem Team vertraut, du übernimmst vielleicht gleich. Das könnte heissen, du bist so ein unsere Draht zwischen Ownership und Staff und Mannschaft und sag uns mal, was läuft, was nicht läuft, was sollten wir verändern. Schlussendlich, glaube ich, kann sich niemand darüber beklagen, dass er da ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Negativwert ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass DJ Smith sich wahnsinnig daran dürfte stören, weil dass er noch einen Job hat, muss für ihn eigentlich Weihnachtsgeschenk genug sein. Da kannst du nicht noch picky sein und finden, das stört mich jetzt in meiner Arbeit oder so. Von dem her, ich hoffe, das hat einen positiven Effekt auf die Mannschaft. Es ist etwas, was du kannst machen. Du musst nicht einen neuen Headcoach holen, der dann nicht der Headcoach ist von einem GM, den du im Moment nicht hast. Es gibt eine kleine Stop-Gap-Lösung, so eine Zwischenlösung. Von dem her, ich bin zuversichtlich, dass das vielleicht einen positiven Input der Mannschaft geben könnte. In einer Zeit, die jetzt extrem wichtig ist, hinsichtlich sich irgendeine Playoff-Chance zu bewahren. Man hat viele Matches, die man noch spielen muss, wo man weniger hat als die Gegner. Aber man muss halt auch gewinnen, weil sonst bist du dann gleich mal gleich abgeschlagen.
Ja. Also in dem Fall nicht von der AHL den Coach aufgeholt, aber doch irgendwie aus der Kiste.
Ja, wo schon ein bisschen die Organisation kennt und so weiter.
Das ist aber unsere Predictions gar nicht so schlecht gewesen.
Ja.
Gut, dann ja, zu den Sharks. We want the Cup! We want the Cup!
Wenn du das wirklich? Nein, der Cup vielleicht schon, ja, aber.
Get on the bandwagon!
Ja,
nein, es ist wirklich. Also, die letzten 2 Spiele haben sie jetzt gewonnen. Einmal 5-4 in Overtime. Beides Mal in Overtime gewonnen.
Mhm.
Einmal 5-4 gegen die Islanders und einmal 6-5 gegen die Detroit Red Wings. Und ja, wie das zustande gekommen ist. Ich meine, sie sind in Rückstand geraten, glaube ich, einmal mit 3 Goal zuerst und einmal mit 4 Goal in Rückstand gesehen. Die Detroit Red Wings 4-0 sind sie in Rückstand gesehen. Dann hat der Hertel aufgetragen. Ja. Und sind beides Mal noch zurückgekommen in die Overtime.
Und Sätterlund hat auch wieder ein bisschen aufgetragen, oder?
Sätterlund, also...
Oder irgendwelche Spieler...
Granlund vor allem. Granlund, ja.
Und Duclair spielt auch nicht schlecht die letzten paar Matches.
Spielt... Ja, es ist natürlich... Klar, eben, also, ich meine, sobald der Gewünsch... Ja, sobald der Gewünsch ist es natürlich... Läuft es besser, Spieler besser, genau. Ja. Aber Michael Granlund ist sicher einer von denen, der jetzt rausgestochen ist. Thomas Hertel natürlich sowieso. Aber sie haben jetzt eben... Ich meine, das musst du mal geben. Sie haben... In den letzten 4 Spielen haben sie 22 Goal geschossen. Goal for.
Ja. Yeah.
In den letzten 4
das
Spielen.
Das ist viel. Ich meine, das ist im Schnitt irgendwie, was macht das, 5? 4, 22, 5,5 oder so. Ja, 5,5 Goal pro Match.
Crazy Wert, eigentlich schon mal. Yeah. Aber sie haben in ihren ersten 16 Spielen, in einer ganzen ersten 16 Spielen haben sie 21 Goal geschossen.
Alter. Also sie haben jetzt in den letzten 4 mehr, anstatt in den ersten 16.
Genau.
Krass.
Und das ist schon krass.
Ja.
Und sogar Kevin LeBanc gibt es noch.
Ja.
Der hat schon fast einen kleinen Hotstreak, hat in den letzten 4 Spielen 3 Punkte gemacht.
Ja.
Es gibt ihn also noch.
Ist nicht nur auf der Lohnliste.
Nicht nur auf der Lohnliste. Also hat natürlich trotzdem alle haben elende Plus-Minus-Bilanz. Aber hey, es ist eine recht gute Stimmung. Hat dann, es hat auf Insta hat halt immer so kleine Clip. Und dort habe ich auch einen Anspruch gesehen vom Coach Quinn nach dem Sieg. Und ich glaube, das nächste Spiel ist in Vegas. Und ich glaube, da haben sie wie so jetzt ein bisschen einen Freifahrtschein für Vegas, wo sie alle darauf hinfiebern. Und er hat gesagt, hey, schaut, ihr habt, das ist eine einmalige Zeit, dass ihr so ein Team habt, so eine Stimmung. Das ist, eben, ich glaube, so ein bisschen bewusst machen, hey, ihr lebt in einer recht geilen Zeit von eurem Leben. Ihr seid in einer Mannschaft.
Die ist eigentlich richtig scheiße. Die sind eigentlich alle recht scheiße. Aber... Die gönnen. Geniessen das, Jungs. Das sind scheiße und trotzdem gönnen.
So ein bisschen Perspektive geben. Yeah, yeah. Und er hat gesagt, man spürt ein Teamgefühl.
Mm.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg, den du musst gehen.
Jo.
Klar, ich habe gerade gedacht, so, als ich das gesehen habe, ich gedacht, oh, mega geil. Ich habe mich gerade mitgenommen. Und dann habe ich gesagt, oh.
Ja, aber.
Celebrini.
Aber du kannst es auch noch anders anschauen. Du kannst sagen, hey, look, erstens mal geil. Das braucht es, damit er mal ein paar Fans kommen, damit das Team irgendwie nicht, keine Ahnung, voll die Moral verliert. Und andererseits, du hast dort auch Spieler, die durchaus auch einen positiven Wert können haben für eine andere Mannschaft. Und du wirst halt einfach auch einen anderen Pick bekommen, wenn einer trotzdem noch ein paar Goal geschossen hat. Anstatt wenn du einfach weißt, hey, Duclair, der könnte eigentlich spielen, ist bei den Sharks, hat darum erst 1 Goal geschossen dieses Jahr. Nein, du hast dann halt einen Duclair, der doch ein bisschen Zahlen hat. Und du kannst auch, wenn du im Januar, Anfang Februar die Leute wegtradest, dann hast du immer noch 2-3 Monate, um einfach bodenlos Resultat holen und Match verlieren. Und dann wirst du trotzdem in den untersten 2-3 von der Liga sein.
Voll. Gerade Duclair ist ein sehr spektakulärer Spieler. Also wenn ein Goal schießt, dann sind es schöne Goal.
Das ist auch so ein Vibes-Spieler. Yeah, also was ich mega, so von dem mitbekomme, das ist so ein positiver, irgendwie so ein Energiebündel, das braucht es auch in dieser Mannschaft.
Ja. Und auch eben William Eklund, einfach smart. Es hat alles so Hand und Fuß, was er macht. Ist jetzt on the Scoresheet. Er ist drauf. Also ich glaube, zweiter oder dritter jetzt bei den Sharks.
Ja.
Aber einfach, so sind so kleine Sachen, wo du einfach, wo du merkst, der Hockey-Sense ist einfach sehr, sehr hoch. Und mit dem Hertel zusammen, das harmoniert. Und ich meine, Couture ist immer noch nicht zurück. Ich hoffe, der Hertel kommt irgendwann das C. So macht es dann auch Spass zu schauen. Ist okay, wenn sie verlieren, aber so, das, ich meine, ja.
Immerhin ein paar Goals schießen.
Ja, ich meine, die 10-1, die sind einfach wirklich das, nicht geil zum Schauen.
Ja, das kannst du.
Ja. Vielleicht noch zu einem Team, wo einen guten Lauf hat, aber da müssen wir jetzt NHL flow. Und ich glaube, wir schließen jetzt Kapitel NHL und kommen in die Schweizer Liga, in die wahre Schweizer Liga, in die Swiss League,
genau,
zum ERC Basel.
Das Einzige, was zählt.
Das Einzige, was zählt. Genau. Hey, Basel ist zeitweise auf dem dritten Platz gewesen. Sie haben das zweite Mal gegen Olten gewonnen. Schon wieder das Derby haben sie gewonnen gegen Olten. Olten Hu. Und haben dann zeitweise den dritten Platz eingenommen. Haben jetzt gegen La Chaux-de-Fonds, meinte ich, verloren und sind wieder auf dem vierten Platz. Aber muss man sich schon geben. Sie haben nur in den letzten 12 Spielen, seit dem 31. Oktober ist das, in den letzten 12 Spielen haben sie nur 2 Spiele verloren.
Krass.
Das ist schon eine recht geile Leistung. Jetzt, leider habe ich erfahren, und ich weiß nicht, da muss ich noch bestätigt werden, ich habe keine Infos gefunden, ich habe das Interview nicht gefunden, aber dass der ERC eigentlich gar nicht aufsteigen will. Ich glaube, das hat angeblich der Schläpfer mal schon bekannt gemacht, also sie haben es nicht eingereicht an die National League. Das Gesuch mit der Begründung, also angeblich, mit der Person, mit der ich geredet habe.
Dass sie zu gut wären.
Dass sie halt
lieber die Liga dominieren.
Lieber. Also es hat ein bisschen damit zu tun, lieber okay. Jetzt noch
eine solide gute Foundation.
Genau, ja, lieber okay. Einen soliden Grund nochmal aufbauen, die Strukturen aufbauen. Vielleicht auch Zuschauer.
Yeah.
Du kannst halt vorne mitspielen. Das zieht halt bei den Zuschauern schon mehr. Anstatt einfach jetzt gerade bei der ersten Möglichkeit versuchen, offen zu gehen und dann halt.
Ja, ich muss auch sagen, also bis man dann wirklich aufsteigen würde, wäre es erstens nochmal ein grosser Schritt.
Mhm.
Ich meine, man ist in dieser Liga jetzt vorne dabei.
Mhm.
Aber wenn du schaust, okay, wie häufig sind die Teams dann aufgestiegen, die haben wollen, das hat nicht häufig funktioniert. Und andererseits, es ist jetzt auch die erste Saison, wo es so läuft. Vorher hast du sehr davon gelebt, dass irgendwie 8 von 12 Mannschaften in Playoffs gekommen sind.
Ja.
Und einfach früh entschieden war, oder sogar irgendwie 8 von 10 letztes Jahr oder was das war. Und es ist, aber ich glaube, es ist der einzige richtige Ansatz. Klar, wenn du jetzt im Hype bin, würdest du aufsteigen und das machst und so, das kann auch funktionieren. Wenn du mal da oben bist, dann bist du oben. Das ist dann eben die Kehrseite. Absteigen tun auch nicht so viele Teams, wenn nicht viel aufsteigen.
Mhm.
Aber grundsätzlich sicher keine schlechte Entscheidung, um am Sportplatz Basel sich noch ein bisschen wieder etablieren, ein bisschen Fans zurückzuholen, die man schon mal hatte vor 10, 15, 20 Jahren.
Ja.
Bevor man dann wirklich nochmal Angriff nachführen.
Voll. Nein, von dem her kann ich es verstehen. Ich bin kurz ein bisschen enttäuscht gewesen, als ich die Info erfahren habe, weil sie jetzt so gut dran sind. Aber ich verstand es auch. Ich verstand es völlig. Zuerst vielleicht ruhig Struktur aufbauen, ein bisschen Erfolgsmentalität anbekommen und dann zum anderen Zeitpunkt dann den Aufstieg in Angriff
nehmen. Genau. Und ich glaube, eins der Hauptziele für uns als Podcast 2024 ist, Kevin Schläpfer
zum Interview.
Den müssen wir einen Podcast bekommen.
Ja.
So wie ich ihn bis jetzt wahrgenommen habe, ein, zweimal schon kurz treffen, glaube ich, könnte das auch eine Möglichkeit sein, die er offen wäre vielleicht für. Und wenn ich eins weiß, ist, mit dem Kevin Schläpfer ist Entertainment garantiert. Das wäre sicher geil.
Da können wir unsere Oberbasel bieten Connections hoffentlich knüpfen lassen.
Genau.
Ja, gut. Genau. Können wir unseren Match schauen, während der Nordwest.
An dem Punkt muss ich jetzt leider das Mikrofon von Danilo abdrehen.
Morgen Margarete, 17 Uhr.
Okay.
Erster Sieg für den ERC Benningen.
Jetzt bist du unter Druck. Wenn sie morgen dort stehen, dann bist du unter Druck.
Ich bin da mit dem Nein, es hat noch einen zweiten mit dem Schnauz.
Naja, du bist der, der nicht rückwärts ist.
Genau, da bin ich.
Gut, hey, merci vielmals fürs Zuhören. Hat Spass gemacht. Schickt weiterhin fleissig eure Fragen. Das finden wir immer toll. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Samstag, Sonntag oder wo ihr auch immer jetzt gerade sind, wenn ihr die Podcast-Folge hört. Macht's gut und einen schönen zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao, ciao.
Hey, I'm Mark Trifley.
Hi, I'm Nathan McKinnon.
Today we're going to learn about
Pigeon.
Pigeon.
A pigeon is someone you don't respect, maybe a bit of a bench warmer.
I think what it derived from is kind of the lower end of a bird.
It's more of a friendly thing.
Pigeons don't do a whole lot, they're kind of just annoying.
Mostly just a fun way to jab at each other.
Best captain in a league, Mark Giordano. Pigeon.
Every guy in the entire NHL has been called a pigeon at least once. JVR.
Pigeon. Pigeon!
We just thought it was the funniest thing ever. I know he enjoyed it.
It could go from calling someone a pigeon to a pidge to a pidgey.
Someone on the team who uses pigeon a lot would be Nikita Zadorov. He thinks he's Nick Lidstrom, so calls everyone a pigeon.
If someone sees like a pigeon on the street, you know, you take a picture of it and send like our team Snapchat group and refer to one of the boys. I think that's always the, you know, good memory about talking about a pigeon.